Herzlich willkommen zum Brotherly Talk. Folge 34 steht an und das hat sich doch schon wieder so ein bisschen wie NFL-Football angefühlt. Das Rookie-Minicamp ist durch. 52 Spieler, die jüngsten der Philadelphia Eagles, haben teilgenommen im NovaCare-Complex an insgesamt 2 Tagen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment mal, 52 Rookies? Hä? Bei 10 gedrafteten Spielern, 9 undrafted Free Agent Signings vor diesem Camp und ein paar kleinen Mathe-Skills kommst du da eher auf 19 und nicht auf 52. Ist ja richtig, Leute. Aber das Rookie-Minicamp, das wird auch immer mit Tryout-Kandidaten bestückt. So auch dieses Jahr. Und das hat sich zum Beispiel für Wide Receiver Giles Jackson, geiler Name, Giles Jackson, von den Washington Huskies gelohnt. Der war so ein Tryout-Kandidat und ist nach dem Minicamp gleich gesigned worden von den Eagles. Um Platz für ihn zu machen, haben die Eagles Running Back Tyrion Davis-Price gewaved. War letztes Jahr im Practice-Squad und kam nur in einem Spiel zum Einsatz. Jetzt sind wir schon wieder voll drin in dieser Folge irgendwie, ne, haben viel zu besprechen. Vorher gibt's aber erstmal eine ganz wichtige Frage an jemanden, der längst kein Rookie mehr ist und erst recht keine Tryouts brauchte, ist direkt mit einem Vertrag auf Lebenszeit ausgestattet worden hier im Brotherly Talk. Und das mit was? Mit Recht. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Hallo Flo, hallo ihr da draußen. Mir geht's sehr gut. Summer in the City. Es wird langsam Sommer, man merkt es schon. Ihr könnt es nicht sehen, aber Flo und ich sitzen auch hier leicht bekleidet. Also wir sind bekleidet, aber nur leicht bekleidet.
Klingt irgendwie komisch,
ja. Es ist nämlich warm. Ja, es ist nämlich warm, aber wir wollen nicht klagen. Das ist sehr, sehr schön. Und heute, wir nehmen ja am Montagabend auf, kam auch eine ganz, ganz tolle News raus, die wir natürlich gleich noch im Detail besprechen werden, die meine Laune noch weiter verbessert hat. Also von daher könnte es mir nicht besser gehen. Und Flo, wenn ich dich so anschaue, dann siehst du auf jeden Fall auch gut aus.
Alles tut die soweit. Es ist warm und der Sommer kommt. Besser könnte es nicht laufen. Und ja, wir haben eine Nachricht, die wir natürlich besprechen müssen. Die wird wahrscheinlich eine ganze Folge ausfüllen. Wir werden versuchen, uns kurz zu halten. Mal sehen, ob es klappt. Gleich fliegen wir also so richtig rein in diese Folge. Heute wollen wir euch aber vor allem in Ruhe mal die Undrafted Free Agents der Philadelphia Eagles vorstellen. Mit dem bereits erwähnten Giles Jackson sind es dann insgesamt 10 Spieler, die nicht gedraftet, aber eben einen Vertrag bekommen haben. 10 Spieler, die ihr heute kennenlernen dürft hier im Brotherly Talk. Vorher gibt es aber noch ein paar aktuelle Themen und zum Beispiel das hier. Der 1. Mai, der war ein wichtiger Tag für alle NFL-Franchises, die sogenannte Fifth-Year-Option für ihre First-Round-Picks aus dem Jahr 2022 ziehen wollten, mussten sie nämlich vor diesem 1. Mai machen. Die Fifth-Year-Option, das wisst ihr wahrscheinlich, erlaubt es den Teams ja, ihre First-Round-Picks im Anschluss an den Rookie-Deal, der immer 4 Jahre geht, für ein weiteres Jahr an sich zu binden. Und das haben die Eagles jetzt gemacht, und zwar mit Defensive Tackle Jordan Davis. Das zusätzliche Jahr, da reden wir über das Jahr 2026, bringt ihm nochmal 12,9 Millionen Dollar. Die sind nämlich garantiert. Tim, Jordan Davis kam in den letzten 2 Jahren in allen Spielen der Eagles zum Einsatz, hat vor allem in den Playoffs den Unterschied gemacht, das kann man ruhig so sagen. Defensive Line Coach Clint Hurt hat schon vor dem Super Bowl über Jordan Davis gesagt, der Junge ist noch ganz weit weg davon, ein Finished Product zu sein, also ein, ja, weiß nicht, fertig ausgebildeter Spieler, ne? Hilft diese Fifth-Year-Option dabei, aus Jordan Davis ein Finished Product zu machen?
Ich glaube, es hilft vor allen Dingen den Philadelphia Eagles, sich ein noch besseres Bild zu machen über die Zukunft von Jordan Davis und ob er denn und vor allen Dingen, wie schnell er denn ein Finished Product werden kann. Du hast gesagt, die Spiele, die er gespielt hat, also er hat offensichtlich keine Verletzungsissues. Er ist jemand, der immer da ist. Und wie sagt man so schön? The best ability is the availability oder sowas, ne? Also er war immer available, er hat immer gespielt und das ist natürlich etwas, was für NFL-Teams extrem wichtig ist. Wenn man sich aber so ein bisschen die Statistiken anschaut, und das könnt ihr euch denken, das haben Flo und ich natürlich getan, dann sieht man auch, was der D-Line-Coach der Eagles da genau gemeint hat, dass er nämlich noch nicht finished ist. Er hat in seiner zweiten Saison, also die Rookie-Saison lassen wir jetzt mal außen vor, das ist etwas, wo die Spieler sich auch erstmal an die NFL und das neue Umfeld und vor allen Dingen die Physis in dieser Liga gewöhnen müssen. Aber in der zweiten Saison hat er das ganz gut gemacht, hat 44% aller Snaps gespielt, hatte auch 3 Sacks und 45 Tackles, ein Forced Fumble. Das war also wirklich eine gute Saison, die er 2023 gespielt hat. Aber letztes Jahr, und jetzt lassen wir mal die wirklich guten Playoffs, die er gespielt hat, mal außen vor und gucken uns nur mal die Regular Season an. Da sieht man schon, da haben sich die Eagles sicherlich etwas mehr erhofft. Er ist runtergegangen auf nur 35%, das heißt nur jeden dritten Snap hat er dann genommen als D-Liner. Er hat auch nur 1 Sack, das ist nicht viel, und nur 27 Tackles und keine Forced Fumbles. Also was die Produktion angeht, war das letztes Jahr nichts Weltbewegendes, muss man ehrlich sagen. Das spiegelt sich auch wieder in den PFF-Grades, die er erhalten hat, nämlich mit einer 65. Das ist average, damit war er der 49. beste D-Liner. Vor allen Dingen bei der Run-Defense hat er nicht besonders gut abgeschnitten, was natürlich jetzt nicht besonders gut ist als Interior-D-Liner. Und ja, vor dem Hintergrund muss er jetzt was zeigen. Ich meine, es geht um viel Geld für ihn. Jetzt kriegt er auch nochmal 12 Millionen. Du hast es eben schon erwähnt, das ist eine ganze Stange Geld. Aber der Second Contract, das wisst ihr ja alle da draußen, das ist ja der, wo du normalerweise richtig kassierst, wenn du es eben halt geschafft hast als Starter. Und da, und das kann man ganz objektiv sagen, waren sich eben halt die Eagles noch nicht sicher, ob er sich das verdient hat für die nächsten 3 bis x Jahre. Also ich weiß nicht, Flo, wie du es siehst. Also für mich ist es ganz klar ein Hinweis. Jordan, du hast bisher geliefert, aber du hast noch nicht so geliefert, dass wir dir jetzt hier für die nächsten 3 Jahre die Tür aufmachen bei den Eagles.
Irgendwie so eine Art Prove-It-Year-in-Lang, ja. Ne? So, also ja. 50-Year-Option gezogen von den Philadelphia Eagles. Die Geschichte zwischen Jordan Davis und den Eagles ist noch nicht vorbei. Wohl erst dann, wenn Jordan Davis dann ein Finished Product ist. Wollen wir hoffen, dass es bei den Eagles klappt. Unser großes Thema heute im Brotherly Talk, die Undrafted Free Agents der Philadelphia Eagles. So einer war im Übrigen auch Ben Van Sumeren. 2023 wurde er von den Eagles verpflichtet und zwar als Linebacker. Wichtiger Hinweis, zuletzt haben wir ihn aber immer wieder als Fullback bei den Eagles gesehen. Als solcher hat er übrigens auch seine College-Karriere gestartet. In Michigan war das. In der Highschool hat er auch als Running Back gespielt und ist dann eben erst später im College auf die Defensive des Balles gewechselt. So, jetzt hat Eagles-Owner Jeffrey Lurie in einem Radio-Interview verraten, dass die Fullback-Position bei den Eagles in der kommenden Saison wohl eine noch größere Rolle spielen soll. Das ist ein bisschen ein Trend, dem man folgt mit den Eagles, haben wir in der letzten Saison schon bei einigen Franchises gesehen. In dem Zusammenhang ist BVS, also Ben Van Sumeren, jetzt offiziell als Fullback gelistet bei den Eagles und wechselt seine Jersey-Nummer von der 57 zur 43, nämlich, Tim, es ist kein Geheimnis, dass das Fundament der vergangenen Super Bowl-Saison bei den Eagles in der Nummer 1 Defense der Liga, aber eben auch in einem unglaublich starken Running Game lag. Jetzt dieser offizielle Positionswechsel von BVS und dieser Satz von Jeffrey Lurie. Was sehen wir da nächstes Jahr in der Offense? Oldschool Football? I-Formation?
Ja, also die einschlägigen NFL-Kommentatoren feiern natürlich auch ja schon sowieso den Spiel. Also jeder, der auf Oldschool-Football steht, der steht auf die Philadelphia Eagles, weil das ist einfach Running Game in your face und das kommt natürlich extrem gut an bei vielen, sage ich jetzt mal, Oldschool-Fans.
Klar, ich mag's auch.
Ja, es gibt ja ganz viele, die natürlich NFL, und das ist natürlich auch spektakulär, feiern über die Passing-Touchdowns, wenn das Ding über 50 Yards geworfen wird. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das passiert ja auch nicht mehr so oft. Ne? Das ist nicht mehr so wie früher bei Big Ben oder bei Rodgers noch in guten Jahren, wo irgendwie du gefühlt jedes Spiel mal so einen 40-Yards-Touchdown-Pass hattest.
Im Super Bowl hat ja auch mal ein langer Ball stattgefunden, zufälligerweise in die Endzone.
Absolut. Und wenn du die Dinger zwischendurch einsteuerst oder einstreust, dann kann das natürlich auch so ein Überraschungsmoment werden. Aber die Eagles definieren sich ganz klar über die Physis, über das Running Game. Und da gibt es jetzt einen, so wie es jetzt kommuniziert wurde, eine noch viel stärkere Fokussierung auf den Fullback. Er hat ja quasi auch Ben Van Sumeren das ein oder andere Mal, hat er das ja schon auch letztes Jahr gespielt. Und noch on top dazu, haben wir das ja auch gesehen, haben die Eagles sich ja jetzt auch verstärkt mit Harrison Bryant, Kylan Cranston und eben Ty Robinson, über den wir ja letzte Woche bei unserer großen Draft-Analyse schon einiges berichtet haben. Also wenn ihr sie nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Da sind wir mal wirklich detailliert durch den Draft gegangen und haben uns ganz, ganz dezidiert mit jedem einzelnen Spieler auseinandergesetzt. Und Ty Robinson hat tatsächlich auch, obwohl er eigentlich ein D-Liner ist, hat er letztlich auch 3 Rushing-Touchdowns erlaufen. Und Flo, auf was mich das hinweist, ist, dass sich hier die Philadelphia Eagles ganz klar auf ein Szenario vorbereiten, wo der Brotherly Shove oder der Tush-Push, so rum, gegebenenfalls nicht mehr erlaubt sein wird. Und da haben die natürlich eben mit dieser neuen Variante ein ganz, ganz spannendes Element ins Portfolio gebracht, was sicherlich auch in Short-Yardage-Position nochmal sehr, sehr spannend werden wird.
Und dann irgendwann Jakob Johnson von den Texans zu den Eagles und läuft da ein Ding nach dem anderen rein. Würde ich cool
tatsächlich
finden.
Ja, an ihn habe ich tatsächlich auch gedacht und natürlich auch wahrscheinlich den bekanntesten Fullback der Liga, nämlich Kyle Juszczyk von den San Francisco 49ers, der ja auch sozusagen diese Rolle ganz explizit ausgeführt hat und natürlich vor allen Dingen auch mit Christian McCaffrey unfassbar erfolgreich war. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie gut das mit McCaffrey funktioniert hat und die Eagles, ja, auch mit Saquon Barkley einen nicht ganz so schlechten Running Back haben, dann glaube ich, wird das richtig spannend. Also wir können uns darauf freuen und das ist aber auch ganz ehrlich ein Element, was du natürlich als Super Bowl Champion auch bringen musst. Du kannst ja nicht einfach deinen Stiefel weiter runterspielen, weil dann wirst du durchschaubar. Wie sagt man so schön, die NFL ist eine Copycat League. Das heißt, alles, was gut funktioniert, wird von den anderen Teams zeitnah kopiert. Deswegen ist es genau der richtige Schritt in meinen Augen von der Eagles da, der Offense einfach ein neues Element hinzuzufügen.
Neues Element auch von Tim hinzugefügt, der Brotherly Push, ein neuer Spielzug in der Liga, finde ich
vielleicht
gut.
Vielleicht stiftet ja? Der Verwirrung, der neue Name.
Nee, lass mal. Verwirrung haben wir schon genug in der NFL, da brauchen wir nicht noch mehr. Übrigens fällt mir gerade noch in dem Zusammenhang ein, wir freuen uns natürlich über Positionswechsel, über neue Spieler und so weiter, sagen aber auch Danke und Goodbye an dieser Stelle an Britton Covey, ne Tim, der ist weg und zu den Rams gegangen.
Ja, und da kann man wirklich Danke sagen. Er war ja immerhin ein Teil und ein wirklich auch aktives Teil des Super Bowl Rosters. Hat natürlich immer wieder leider auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ihr wisst es alle oder viele von euch da draußen. Er war ja auch ein unglaublich guter Hürdenläufer, der für das US-Nationalteam in seiner Zeit auch im College und kurz nach dem College dann auch angetreten ist. Ein unglaublich explosiver Mann, der halt leider sehr, sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich glaube, das bringt auch die Position als hauptsächlich Returner mit sich. Da knallt es natürlich regelmäßig. Und deswegen wünschen wir ihm alles Gute bei den Rams, wünschen ihm vor allen Dingen viel Gesundheit und dass er in allen Spielen, außer gegen die Eagles, auch zeigt, was er kann.
Stichwort Hürdenläufer, hast du das Saquon Barkley-Interview gesehen, wo er gesagt hat, sein Backward-Hurdle, das ärgert ihn ein bisschen, dass es nur 180 Grad waren, er arbeitet an der 360-Grad-Version.
Boah, da bin ich aber gespannt. Also wenn wir das jetzt sehen, ich war ja schon zutiefst erschüttert, dass das nicht das Play of the Year wurde, das war ja ein Skandal, aber wenn er den 360-Grad-Move hinkriegt, also ich glaube, dann kommt die NFL nicht mehr darum, ihn auch dafür auszuzeichnen.
Allerspätestens ist es dann soweit. So, wir haben gerade über Oldschool-Football gesprochen. So ein bisschen passt da Tight End Dallas Goedert rein. Der ist ja schon 30, schon 7 Jahre bei den Eagles, hat über 4000 Receiving Yards, 24 Touchdowns, einer ja, der Top-Playoff-Tight Ends der NFL. Lange war unklar, ob er wohl bei den Philadelphia Eagles bleibt. Jetzt wissen wir es. Eine Lösung ist da, der Vertrag mit Dallas Goedert ist restrukturiert und einer der Lieblingstargets von Jalen Hurts bleibt eben in Philadelphia. Das Ding stand echt auf der Kippe. Wie hat Howie Roseman das hingedengelt?
Indem sich die beiden Parteien, so wird es ja kolportiert, wirklich zusammengesetzt haben, in die Augen geschaut haben und alle Optionen wirklich offen, ehrlich und transparent miteinander besprochen haben. Also da sieht man auch wieder, was für eine Organisation die Eagles sind. Warum sage ich das? Weil es gab, so wird es kolportiert eben von NFL-Insidern, einige Trade-Angebote für Dallas Goedert, auch während dem Draft für die Philadelphia Eagles. Und Howie hat dann nicht eben gesagt, so okay, das gefällt mir, ich schicke den jetzt mal dahin und nimm vielleicht mal irgendwie einen Tritt 4 oder 5-Runden-Pick mit, sondern, so wird es kolportiert, hat er sich tatsächlich zusammengesetzt mit Dallas Goedert und sie haben die verschiedenen Trade-Optionen mit ihm gemeinsam, das ist ja sehr untypisch für die NFL, mit ihm gemeinsam besprochen. Und da war offensichtlich nichts dabei, was Dallas Goedert wirklich begeistert hat. Und dann haben sich beide Seiten dazu entschieden, dass sie daran arbeiten möchten, nochmal einen neuen Deal aufzusetzen. Und da kann man nur sagen, absolut erstmal Respekt für die Eagles, dass sie so mit ihrem Spieler umgehen. Und das haben wir auch schon bei der Vertrags- oder Gehaltserhöhung von Saquon Barkley gesehen, die ja in der Form nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Also dieses Thema Wertschätzung, ich glaube, das macht ganz, ganz viel. Das sorgt auch dafür, dass der Lockerroom eine gute Stimmung hat. Das sorgt auch und bildet auch eine Kultur aus in der Franchise. Und dann, um deine Frage final zu beantworten, wie hat Howie das hingekriegt? Vor allen Dingen auch nach und durch ein Entgegenkommen, ein großes Entgegenkommen für Dallas Goedert. Der hat nämlich tatsächlich seinen für 2025 bestehenden Vertrag, in dem er 14 Millionen bekommen hätte, so restrukturiert, dass der neue Vertrag ihm 10 Millionen an Cash gibt und eben noch die Chance, 1 Million an Incentives zu kriegen. Das heißt, der Mann hat definitiv einen Paycut von 4 Millionen hinbekommen. Wenn es für ihn gut läuft, dann nur für 3 Millionen. Aber das ist auch viel Geld. Jetzt kann man sich fragen, warum macht er das? Na klar, Punkt 1, der Mann hat schon ein bisschen Geld verdient. Punkt 2, die Eagles haben natürlich immer noch ein Super Bowl Window und bevor er jetzt, also ich denke mir jetzt mal ein Team aus, nehmen wir mal rein theoretisch an, er hätte ein Angebot gehabt von den Carolina Panthers, beziehungsweise die Eagles hätten ein Trade-Angebot gehabt von den Panthers, dann hätte er da eben halt mit vielleicht dann auch mit einem neuen Vertrag, der dann fällig geworden wäre im Nachgang, dort dann irgendwie noch einen 3-4-Jahres-Vertrag bekommen, aber wäre halt bei einer absolut katastrophalen Franchise, also aus sportlicher Sicht gesehen. Und so nimmt er halt den Paycut hin, hat eben nochmal auch die Chance hier weit und tief in die Playoffs zu kommen, hoffentlich natürlich bis zum Ende und in San Francisco dann die Vince Lombardi Trophy zu gewinnen. Und dann natürlich gibt ihm das die Chance, eben halt auch in der Saison 2026 als eben unrestricted free agent sich dann ein neues Team selber aussuchen zu können, ohne dass die Eagles eben da mitquatschen in einem Rahmen eines Trades. Und das ist sicherlich auch ganz spannend. Letzter Satz nochmal dazu. Dieser Deal, so gut er natürlich jetzt auch für die Eagles ist, indem sie sich da jetzt mindestens mal 3 Millionen, je nachdem, ob die Incentives halt erreicht werden oder nicht, sind es vielleicht dann auch 4 Millionen, eingespart haben, hat das natürlich eine starke Auswirkung auf die kommenden Jahre. Weil natürlich, wie gesagt, Flo, du hast es erwähnt, der Vertrag wurde umstrukturiert. Nächstes Jahr ist, wie gesagt, Dallas Goedert dann ein Free Agent und höchstwahrscheinlich nicht mehr Teil der Philadelphia Eagles. Trotzdem hat er noch einen Cap-Hit bei den Eagles nächstes Jahr von 20,4 Millionen. Das sind knapp 7% des gesamten Caps der Philadelphia Eagles. Also wirklich viel, viel Geld. Also dementsprechend hat man so ein bisschen das Thema in die Zukunft geschoben und er zählt wirklich noch die nächsten 4 Jahre gegen den Cap-Hit der Eagles. Also in der Saison 27 sind es noch knapp 7 Millionen Dollar gegen den Cap laufen, 28 sind es noch 4,2 Millionen und selbst 2029 sind noch 1,7 Millionen Dollar fällig gegen den Cap der Eagles. Also von daher ist es schon was, was Short-Term den Eagles jetzt definitiv hilft, sportlich ohne Zweifel ist das eine Verstärkung, so kann man es eigentlich sagen, weil viele haben ihn ja schon abgeschrieben und außerhalb des Teams gesehen. Aber, wie gesagt, und das muss man nur im Hinterkopf behalten, mit dem Preis, den du natürlich zukünftig auch bezahlen wirst müssen gegen den Cap.
Wollen wir hoffen, dass er gesund bleibt. Auch das ist ja immer ein Thema bei Dallas Goedert. Der bleibt also bei den Philadelphia Eagles. So, es ist ja so gen Mitte Mai und Anfang Mitte Mai ist ja traditionsgemäß die Zeit in der NFL, in der unglaublich viele Spekulationen gemacht werden und Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, die da vielleicht noch gar nicht so richtig hin sollen. Vor allem der NFL-Schedule ist von diesen Gerüchten immer wieder betroffen zu dieser Jahreszeit. Der offizielle Regular-Season-Schedule-Release ist für den 14. Mai geplant. Jetzt sind aber schon einige Spiele geleakt. Das NFL-Germany-Game, Tim, in Berlin in Woche 10 zum Beispiel, da heißt es, es sind wohl die Atlanta Falcons, die auf die Indianapolis Colts treffen. Und für uns noch ganz frisch, für unseren Podcast total spannend und seit heute, du hast es gesagt, wir zeichnen am Montagabend auf, ist es dann auch offiziell, die Philadelphia Eagles treffen im Season Opener am Donnerstag, den 4. September, in einem Division Matchup auf die Dallas Cowboys mit George Pickens. Ey, der Super Bowl 59 Banner Reveal unter den Augen von den Cowboys und von Jerry Jones. Es ist einfach zu schön. Ey, Roger Goodell weiß, wie man mit Drama reingeht in die neue Saison, ne?
Das ist überragend. Also es hätte nicht schöner sein können. Ich glaube, es liegt auch nur an Flo. Ihr werdet euch erinnern, Flo hat schon letztes Jahr
ich hab's gejinxt
gefordert. Genau. Flo hat schon letztes Jahr gesagt, die Eagles spielen in Brasilien gegen die Dallas Cowboys. Da habe ich gesagt, nee, niemals nehmen die dieses Top-Rivalry-Game aus Philadelphia weg mit einem Heimspiel und schicken es irgendwie nach Brasilien. Ja, und dieses Jahr haben wir es in Philadelphia und es ist großartig. Und Flo, du hast das Beste, hast du schon erwähnt, dass du einfach wirklich das Hissen des Super Bowl-Banners mit den Cowboys dann im eigenen Stadion hast. Es wird am Donnerstagabend in Philadelphia, es wird brennen. Ich habe vorletztes Jahr habe ich es miterlebt. Da war der Season-Opener auswärts und ich war in Philadelphia und bin dann ins Xfinity Live gegangen. Das ist die größte Sportsbar direkt am Stadion, kennt ihr vielleicht, für alle die, die schon da waren. Und der erste Spieltag, selbst wenn er auswärts ist, der wird in Philadelphia als nationaler Feiertag zelebriert. Also das ist absurd. Die ganzen Bars, ist ja super warm im August in Philly, beziehungsweise September, super warm. Die ganzen Bars haben draußen Tische aufgebaut. Eigentlich darfst du ja draußen keinen Alkohol trinken. Das interessiert dort keine Sau am ersten Spieltag. Das heißt, du hast Party überall an jeder Ecke und dann hast du da auch abends das Spiel, wenn auch vielleicht der eine oder andere schon das Kaltgetränk, das erste oder zweite, vielleicht auch das fünfte genommen hat, dann dieses Spiel. Also es wird brennen und vor allen Dingen freue ich mich doppelt darauf, weil ich nämlich zum Season Opener nach Philadelphia fliege und dann dieses sensationelle Spiel mir angucken werde. Also ich bin sowas von hyped, das ist großartig.
4. September, irgendwo vor laufender Kamera, Tim Jäger also mit einem Kaltgetränk zum Season Opener gegen die Dallas Cowboys. Wir werden ganz genau hinschauen und das wird sicher ein spannendes und schönes Footballspiel. Strength of Schedule, Tim, hat es für die Eagles ohnehin ja in sich, das wissen wir schon, wird kein einfaches Jahr. Sie haben hinter den Giants, den Bears und den Lions, glaube ich, den vierthärtesten Spielplan der NFL. Am leichtesten haben es in der Theorie die San Francisco 49ers. So, dann kurz noch zur Auflösung unseres Mock-Draft-Tippspiels. Ne? Wir haben in der letzten Folge ja einen neuen Champion gekrönt. Tim, hat am besten getippt, aber es steht ja noch die Auswertung eurer Mockdrafts aus. Sag mal, musst du die Krone jetzt gleich wieder abgeben oder darfst du sie behalten?
Ja, auf jeden Fall war es einige Arbeit, um rauszufinden, ob Flo und ich quasi hier geschlagen wurden, weil, und dafür möchten wir uns ganz herzlich für bedanken, das ist Arbeit, die wir sehr, sehr gerne machen, habt ihr uns so viele schöne Mockdrafts geschickt und da waren wirklich ganz, ganz spannende dabei und auch ein paar lustige. Die lustigen erwähnen wir natürlich nicht, wollen ja keinem zu nahe treten, aber richtig cool. Also vielen Dank dafür euch, die Mühe, die ihr gemacht habt. Ich habe gesehen, der ein oder andere von euch hat sogar Tools verwendet, das waren sogar grafisch richtig, richtig schön dargestellt. Das hat auch Spaß gemacht, dann da durchzugehen und die Auswertung zu machen. Und wir fangen mal andersrum an. Ob es gereicht hat, uns beide zu schlagen, verraten wir erst am Ende. Aber was wir verraten können, der beste Tipper, und jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere schon ganz hippelig, entweder mit dem Knopf im Ohr oder im Autoradio oder vielleicht auch an der Arbeit unseren Podcast hören, weil ihr wisst natürlich von euch, wer eingereicht hat. Und ich nenne euch mal den Namen des besten Hörers. Es ist nämlich ein Er. Es ist der Philipp. Der Philipp war der beste Hörer von allen Einsendungen. Es gibt natürlich, und das sehen wir auch, und das spricht auch für euch da draußen mit der Masse der Einsendungen, es war nämlich nicht nur ein Philipp, der eingereicht hat, sondern es gab tatsächlich mehrere. Und der beste Hörer war Philipp und sein Insta-Handle ist fips_k297. Also erstmal Props und ein kleiner Applaus geht raus an Philipp. Du bist auf jeden Fall der beste Hörer
Glückwunsch.
Des Brotherly Talks. Glückwunsch von mir und von Flo. Und jetzt ist natürlich die Frage, besser oder schlechter abgeschnitten? Ich glaube, ich lese mal, so viel Zeit muss sein, ich lese einfach mal den Draft, weil da hat er sich viel Mühe gegeben vom Philipp vor, vom Fips. Er hat gesagt, in der ersten Runde draften die Philadelphia Eagles Donovan Eseru, ich habe den das letzte Mal schon
Eseruaku
genau.
Von Boston also erstmal, College,
ja, genau,
der Edge Rusher.
Genau, vielen Dank erstmal dafür, dass du den ausgewählt hast, den ich nicht aussprechen kann. Genau, also den hast du in der ersten Runde, da warst du nicht der Einzige. Flo und ich haben ja auch mal über den Herren nachdiskutiert, nachgesprochen. Dann hattest du Kenneth Grant, Defensive Tackle aus Michigan. Dann hattest du an Pick 96 Elijah Arroyo, Tight End aus Miami. Hattest danach an 134 Malachi Moore, ein Safety aus Alabama.
Guck mal, aber bei ihm auch... Aber bei ihm auch Tight End früh gepickt, ne?
Ja, ja, ja. Das, aber auch zweimal direkt auf die D-Line gegangen. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Wurde auch natürlich mit zwei Punkten jeweils, also mit jeweils einem Punkt, wurde das auch honoriert, weil die defensive Seite des Balles ja adressiert wurde. Dann ist der gute Herr auf die O-Line gegangen, hat Clay Webb von Jacksonville State einen Guard gedraftet. Danach gleich nochmal in der O-Line, also Double Down, finde ich sehr schön, hat mir gefallen. Jack Nelson, Offensive Tackle von Wisconsin. Hat dann an 165 einen Wide Receiver von San Jose State, den hatte ich nicht, ich hatte einen anderen von San Jose, Nick Nash gezogen und am Schluss jemanden, den wir auch auf dem Schirm hatten. Ich weiß nicht, ob Flo, du den hattest, ich habe ihn dann nicht, aber ich hatte ihn bei mir auf dem Schirm gehabt, nämlich Linebacker Kobe King von Penn State.
Erinnerst du mich? Hatte ich nicht, glaube ich. Nee, den hatte ich, glaube ich, nicht.
Dann hatte ich den wahrscheinlich auf meiner Longlist drauf. So, was war also das Ergebnis? Fips, erstmal Congrats dazu und Props. Du hast 6 Punkte geholt. Und mit den 6 Punkten hast du mit Flo gleich gezogen. Aber erfreulich für mich, ich darf die Krone behalten. Ich muss sie nicht teilen. Ich hatte 7 und freue mich natürlich ganz besonders darüber. Aber Fips K297, das hast du super gemacht. Vielen Dank und auch für alle anderen, die ihre Tipps eingereicht haben.
Auch von mir. Danke euch nochmal fürs Mitmachen. Der nächste Draft kommt bestimmt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, dann rein in die Undrafted Free Agent Klasse der Philadelphia Eagles, Leute. 9 waren es vor dem Rookie Minicamp und die stellen wir euch jetzt nochmal in Ruhe vor, diese 9. Ich fange an und zwar mit ihm hier. Wide Receiver Darius Cooper von den Tarleton State Texans. Hat dort 5 Jahre gespielt. Seine letzte Saison, die war richtig stark. First Team All-American, 14 Spiele gestartet. 1450 Receiving Yards, 76 Receptions, 14 Touchdowns. In 7 seiner letzten 8 Spiele, Tim, hat er jeweils mindestens 110 Yards Receiving und mindestens einen Touchdown gehabt. 1,83 ist er groß, bei einem Gewicht von 86 Kilo. So deine Size, nenn den, du bist noch größer, oder?
Ich bin 1,86.
1,86, okay. Oh, wäre ich ja auch gern, 1,86. Gute Größe, ne? Das nervt noch nicht. So nach oben,
meine ich. Nee, das nervt nicht, aber dafür bist du ja ein Viech, das macht's ja wieder weg.
So lang wie breit, oder was?
Ja, klar. Flo ist ein ganz schöner Kasten, aber das wisst ihr, wenn ihr ihm auf Insta folgt.
Ich arbeite dran. Demnächst mehr Content. Freut euch drauf. So, Darius Cooper hat einen Dreijahresvertrag bei den Eagles unterschrieben. Über knapp $3 Millionen. 90.000 sind garantiert. Wichtiger Hinweis. Pro Jahr bekommt er $993.333. Kann er jetzt schon mal sich einteilen, das Geld. Ist eine 449 gelaufen bei seinem Pro Day. Und damit laufen wir dann rüber zu Tim. Und ich glaube, wen hast du? Linebacker, Lance Dixon oder wen hast du?
Ja, den habe ich auch noch. Ich habe mir gerade überlegt, ganz spontan, wir sind ja im Brotherly Talk ganz spontan unterwegs, ich ziehe mal den vor, der aus meiner Sichtweise auch die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dann den Final Roster dann zu erreichen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Flo und ich haben es das letzte Mal ja schon erwähnt, als wir durch den Draft gegangen sind, dann haben wir auch den einen oder anderen, unter anderem den guten Herren, den ich jetzt gleich ansprechen werde, schon mal geteasert. Es ist ja schon so, dass die meisten letztlich der Undrafted Free Agents dann natürlich es nicht in den finalen Roster schaffen, weil es hat natürlich einen Grund, warum diejenigen nicht im Draft ausgewählt wurden. Aber ab und zu ist dann doch der ein oder andere ungeschliffene Diamant dann dabei. Und ich habe mir einen ausgesucht, der natürlich dort geschliffen wird, wo einfach die besten Diamanten entstehen. Und das ist einfach eine Jeff Stoutland University in seiner O-Line Academy, die er da sozusagen, wie es ja genannt wird, begründet hat. Nämlich Holland Pierce. Holland Pierce ist ein toller Spieler. Wir haben ihn das letzte Mal, wie erwähnt, schon auch angeschnitten. Hat in Rutgers gespielt. Kommt, und das ist auch das Schöne, aus der Nachbarschaft, nämlich aus Trenton, New Jersey. Das heißt, er hat es nicht ganz so weit. Und ist dann vielleicht sogar auch ein Eagles-Fan schon gewesen. Das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Und das ist ein ganz spannender Mann, weil nämlich der ist ein riesengroßes Monster. Der ist 2,3 Meter groß und wiegt 155 Kilogramm. Also das ist ein richtiger Brocken, der wurde, und das ist auch ganz interessant, nämlich eigentlich vom NFL-Analysten, das ist der Lance Sirlein, der die einzelnen Prospects gerankt hat, wurde auch vorhergesagt für die fünfte Runde. Also da hat vielleicht wirklich Jeff Stoutland wieder so einen kleinen Rohdiamanten, der eigentlich höher hätte gehen sollen, entdeckt, und Howie Roseman hat ihn dann unter Vertrag genommen. Also diese Kombination...
Da gibt es noch ein paar von, auch gleich in den weiteren Vorstellungen, die so Runde 5 bis Runde 7 Prospects waren und die dann eben nicht gedraftet wurden. Also da haben wir hier ein paar von in diesem Fall.
Ja, also da können wir uns drauf freuen. Das ist sehr, sehr spannend. Also die Kombination letztlich aus Größe und auch Masse, die er mitbringt. Plus, er hat sehr, sehr gute Hände, wie ich hier in seinem Draft-Profil gelesen habe. Er hat auch wirklich eine gute Technik. Spielt auch wirklich gut gegen den, gut mit dem Run. Also ist natürlich logischerweise für den Run im Blocking. Und ganz spannender Random Fact habe ich gefunden. Er hat in über 3.100 Snaps am College nur 4 Strafen bekommen.
Wow.
Also das ist stark. Er hat 4 Jahre Starter gespielt. Also das ist auch nochmal eine Hausnummer. Das ist jemand, der wirklich, wirklich erfahren ist. Hat zuletzt als Left Tackle gespielt. Alle 13 Spiele für Rutgers gestartet. War Second Team All Big Ten. Und warum habe ich gesagt, abgesehen davon, dass das jetzt natürlich alles total toll klang, was er da so mitbringt. Warum habe ich gesagt, ist es wahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er den finalen Roster schafft? Weil, und das hat man das letzte Mal ja auch schon geteased, du hast als NFL-Franchise hast du $230.000 übrig, um sie als Guarantees schon direkt rauszugeben an die undrafted Free Agents. Und eben Holland Pierce bekommt direkt 180.000 davon. Ja? Also es sind über 70%. Und das ist natürlich eine klare Indikation, dass eben er dann auch den Cut übersteht. Natürlich keine Garantie, muss man auch ganz klar sagen. Am Ende sind es ja auch nur 0,3% des gesamten Cap-Hits. Aber das ist eine klare Ansage, und Flo hat es eben gerade erwähnt, Dreijahresvertrag. Dreijahresverträge sind so typischerweise die Standards, aber du kannst, und da haben wir nachher auch noch ein paar Beispiele, jederzeit gecuttet werden, ohne überhaupt irgendeinen Cent gesehen zu haben. Also diesen Dreijahresvertrag, Flo, ich weiß gar nicht, ob das bei dem, den du gerade erwähnt hattest, auch der Fall ist, weil bei der Masse ist es ja so, und ich habe nachher auch noch ein paar schöne Beispiele, ja, die haben dann irgendwie ein Average Salary von irgendwie 900.000 oder über die drei Jahre.
Ja, genau. 900 und ein paar gequetschte. Aber genau. Bei dem Receiver eben gerade Darius Cooper, Der hat 90.000 garantiert in seinem Vertrag.
Ja, okay, sehr schön. Weil das ist tatsächlich nämlich nicht garantiert bei allen. Und dann stehen die wirklich halt da und haben gar nichts. Und da habe ich nachher noch ein paar schöne Beispiele. Also weniger schön für die Spieler, die es betrifft. Aber deswegen, also da haben wir, glaube ich, jemanden, der wirklich eine Chance hat. Und wenn jemand aus dem einen Starter machen kann, oder zumindest erstmal natürlich ein bisschen den Ball flach halten, wie man so schön sagt, wenn jemand aus dem einen Roster-Prospect machen kann, dann ist das Jeff Stoutland. Also Holland Pierce, ich freue mich drauf.
Achten wir weiter drauf und hoffentlich bleibt es bei den wenigen Strafen. Das macht ganz viel aus in der NFL, wie wir wissen. Kann ganze Spiele entscheiden. Ein Safety ist dran. Und zwar Maxon Hook, Defensive Back von Toledo. Übrigens, Defensive Backs waren am häufigsten vertreten beim Rookie-Minicamp der Eagles. 13 insgesamt und 3 davon waren Undrafted Free Agents. Ich will euch die kurz vorstellen, weil einer heißt so, wie er heißt. Wyatt Eckler nämlich, von den Wyoming Cowboys. Ja, habt ihr richtig gehört. Eckler heißt der. Der ist tatsächlich der jüngere Bruder von Running Back Austin Eckler von den Washington Commanders. Das wäre ja mal spannend, ne? Wenn die beiden in der Division aufeinandertreffen würden. Dann noch Andre Sam, der ist Safety bei den Eagles. Kennt ihr vielleicht, Nummer 31, der war letztes Jahr Undrafted Free Agent. Hat da auch teilgenommen. Und eben Maxon Hook, Safety von den Toledo Rockets. 1,83, 95 Kilo, hat 52 Spiele auf dem College-Level gemacht, da 179 Solo-Tackles, 8 Tackles for Loss, 2 Sacks, 7 Interceptions, Punt-Returner hat er auch gespielt. Jetzt noch ein Fun-Fact, 3.157 Follower hat er bei Instagram und hoffentlich bald ein paar mehr. Der Vertrag mit den Eagles läuft ebenfalls über 3 Jahre, ist 2,965 Millionen Dollar wert. Jährliches Gehalt im Schnitt, da sind wir, Tim, 988.333. Maxon Hook bekommt die Nummer 37 bei den Eagles, schon mal merken. So, du bist dran.
Ja, und ich bleibe bei den Toledo Rockets, nämlich mit Lance Dixon. Lance Dixon war Linebacker bei den Toledo Rockets, 1,88 groß, also eine gute Größe für einen Linebacker, 106 Kilo, also der Mann ist schon, gehört dann eher zu den Brocken unter den Linebackern. Ganz spannend, seine Historie, hat nämlich nur ein Jahr gespielt, sein letztes Jahr in Toledo, hat nämlich seine College-Karriere tatsächlich in Penn State angefangen, bei den Nittany Lions, hat da auch 2 Jahre gespielt, ist dann transferiert, nochmal für 2 Jahre zu West Virginia, zu den Mountaineers, bevor er dann zu den Toledo Rockets gegangen ist. Das heißt, ihr seht schon, er war in Summe dann auch 5 Jahre am College, also ein bisschen länger als normal, aber schadet ja nicht. Und bei ihm ist der Grund, warum er damals transferred ist, ganz interessant. Er ist nämlich von Penn State weggegangen, weil er dort tatsächlich Interior D-Line gespielt hat. Und ist natürlich erklärt vielleicht auch, warum der Mann so schwer ist, weil er nämlich eigentlich kein klassischer Linebacker ist. Aber er hat sich da offensichtlich nicht so wohl gefühlt, weil er ist nämlich unglaublich schnell und logischerweise als Interior D-Liner kannst du das halt nicht so oft zeigen. Das heißt, er wollte dann nicht mehr Interior D-Line spielen, weil er sich auf einer anderen Position höhere Chancen ausgerechnet hat, eben als Linebacker. Und das war tatsächlich interessanterweise der Grund für seinen Transfer. Hat das auch ganz ordentlich gemacht, aber der Lance Dixon, das ist genau einer der Spieler, die man sich mal anguckt, weil er eben halt ein interessantes Element mitbringt, so mit einem wirklich sehr, sehr großen, stabilen, kräftigen Linebacker. Und der hat nämlich genau denselben Vertrag wie sein Kollege von Toledo, den du gerade erwähnt hast, und da ist gar nichts garantiert. Das heißt also, das ist natürlich, der Mann spielt auf vollstem Risiko, da ist kein einziger Cent garantiert und kann jederzeit gecuttet werden. Also der wird wahrscheinlich seinen 3-Jahres-Vertrag, den er für 2,695 Millionen bekommen hat, wird er wahrscheinlich nicht zu Ende sehen. Aber wir wünschen ihm das Beste und hoffentlich klappt's.
Ich habe noch einen mit 2,965. Der kommt jetzt. Aber es ist schon spannend, ne? Wenn du wirklich täglich um jeden Center irgendwie kämpfen musst, immer mit der Gewissheit im Hinterkopf, das kann eben auch ganz, ganz schnell vorbei sein.
Ja, und die Angst, dich zu verletzen, oder? Was das für ein Druck ist. Wenn du dich einmal verletzt, bist du direkt raus.
Du, ich glaube, die Angst darfst du gar nicht haben, weil dann verletzt du dich ja im Zweifel. Kennen wir alle, die mal Sport gemacht haben, ne? Also ja, da willst du im Zweifel nicht tauschen an der Stelle. Da musst du schon wahnsinnig viel aushalten. So, ich habe einen Running Back, die Nummer 34 bei den Philadelphia Eagles. Montrell Johnson Jr., Running Back, hatte die Nummer 1 bei den Florida Gators. Wir schauen mal gemeinsam auf sein letztes Jahr im College, wenn ihr Lust habt. 8-mal durfte er starten als Running Back. 100 Carries, 593 Yards, 6 Touchdowns. War in der Mitte der Saison, und so erklären sich auch die Zahlen, Tim, war der verletzt. Der kam dann aber recht eindrucksvoll zurück. Nicht gleich im ersten Spiel nach der Verletzung, aber dann 107 Yards und einen Touchdown gegen Ole Miss. Und dann spielt er mit den Gators gegen Florida State, gegen die Seminoles, das alte College von Björn Werner. Hat er dann die 3000 Career Rushing Yards geknackt in diesem Spiel, einen langen 65-Yard-Touchdown in dem Spiel gemacht. Da müsst ihr mal gucken, guter Speed, allerdings auch, also das Gap war relativ weit offen, aber guckt euch das Play mal an, ist wirklich spektakulär. 1,80 ist er groß, wiegt 96 Kilo und ist eben um die besagten 2,965 Millionen Dollar schwerer, zumindest in der Theorie. Vertrag läuft dann ebenfalls über 3 Jahre und er wird wohl um einen Backup-Spot hinter Saquon Barkley kämpfen und um diesen Vertrag. Wen hast du, Tim?
Ja, einen weiteren Kandidaten, der genau mit dem eben benannten um einen Spot hinter Saquon Barkley kämpfen wird. Ich bleibe nämlich auch bei Running Back und da habe ich mir jemanden rausgesucht, der hat einen interessanten Vornamen, den ich so noch nie gelesen habe, nämlich Shanderick Powell.
Kanntest du Spielt Shanderick? Der auch bei Harry Potter mit eigentlich?
Noch nicht, aber das wäre wieder ein Kandidat.
Klingt ein bisschen so, ne? Shanderick. Ja.
Shanderick ist schon interessant. Hast du mal jemanden kennengelernt, der so hieß, als du in den USA warst?
Nicht in meiner Erinnerung. Ja, okay. Sollte ich mich dran erinnern.
Interessant. Also, Shanderick Powell kommt von den Central Arkansas Bears, hat dort 2 Jahre gespielt. Davor hat er seine College-Karriere begonnen bei North Alabama Lions. Er ist 1,75 groß, also relativ klein für einen Running Back, wiegt auch nur 82 Kilo. Wobei, was heißt nur, also ich sag mal, für seine Größe ist es wahrscheinlich okayisch. Aber das ist auch genau der Grund, warum er letztlich von den Draftboards gefallen ist. Zumindest besagen das die Analysen, weil er eben halt nicht besonders groß ist. Er ist extrem schnell, also er ist eine 4-4-0 gelaufen, 40-Yard-Dash. Hat auch eine wirklich schöne College-Karriere. Klar, das waren jetzt keine großen Colleges, an denen er gespielt hat, aber nichtsdestotrotz hat er eine gute College-Karriere gespielt. 3500 Career-Rushing-Yards, 40 Touchdowns, Flo. Also der Mann weiß zumindest, wie man über die Goal-Line kommt. Und auch ganz interessant, die Eagles sind nicht die einzigen, die ihn auf dem Schirm gehabt haben, sondern er hatte tatsächlich auch ein Top-30-Visit bei den Kansas City Chiefs, die ihn sich mal genauer angeschaut haben. Und ja, da können wir alle gespannt sein. Also wie gesagt, sehr, sehr schnell, beweglich, aber hat halt Probleme mit seiner Größe. Plus, er sei wohl relativ einfach zu tackeln mit den Ball in den Händen. Das ist natürlich jetzt kein gutes Zeichen für einen Running Back. Nee. Ja. Und dann fällst du halt auch mal von den Draftsport runter. Die Eagles werden ihn sich genauer anschauen. Er hat auch den Standard-3-Jahres-Vertrag bekommen, auch nichts garantiert. Also das ist auf jeden Fall jemanden, für den geht's all in um alles. Und für ihn auch alles Gute. Aber seine Chancen, realistisch gesehen, sind nicht besonders hoch.
Wie groß ist der, was hast du gesagt?
1,75.
Ah, Ashton Genty ist auch 1,75. Aber der hat halt die Contact Balance, ne? Der Absolut. Bleibt halt auf den
der
Füßen.
Der wiegt aber wahrscheinlich auch mindestens 10 Kilo mehr, oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Ja.
Aber das interessiert mich jetzt. Aber nee, machen wir erstmal weiter.
Ne, guck doch parallel nach. Ich erzähl schon mal. Auf meiner Liste steht nämlich jetzt dieser Name hier. BJ Mays, Cornerback von Texas A&M. Er wird die Nummer 49 tragen bei den Eagles. Und jetzt kommt's, Tim. Er ist die Lösung. Zumindest laut eigener Aussage. Geht mal auf sein Instagram-Profil. Ihr findet ihn unter DreadheadBJ. 4307 Follower hat er. Und er nennt sich da selber BJ The Solution Maze. Das ist geil, oder? Die Lösung. Ja, das habe ich hier auch aufgeschrieben. Du musst einfach Selbstvertrauen haben in der NFL. Das kann ja nie schaden. Aber jetzt, pass auf, der war tatsächlich mal die Lösung hin und wieder letztes Jahr beim Comeback-Win der Aggies zum Beispiel gegen LSU. Die haben da noch 38-23 gewonnen, Texas A&M. Und da gab es von BJ The Solution, gab es in diesem Spiel gleich 2 Picks. Ist ein Slot-Corner, hatte in der letzten Saison insgesamt 4 Interceptions, 4. Wert in der SEC, 5 Pass-Deflections, 29 Tackles. PFF hat aus ihm den, Achtung, besten Slot-Receiver des Landes gemacht. PFF. So, und jetzt kommt das, was ich gerade schon angesprochen habe. Der war so ein 5- bis 7-Runden-Grade im NFL-Draft, ist nicht gepickt worden am Ende. Und das hat aus ihm eben einen Top-Undrafted-Free-Agent gemacht. Und die Eagles und Howie Roseman haben zugeschlagen. Das ist eine beeindruckende Geschichte. Und mal sehen, ob BJ Mays die Lösung ist. Du darfst wieder.
Fingers crossed. Ja, ich habe auf jeden Fall die Recherche erfolgreich abschließen können. Ich lag gar nicht so schlecht mit meinem Tipp, dass Ashton Genty mindestens mal 10 Kilo schwerer ist, bei derselben Größe wie Shanderick Powell. Und jetzt halte ich fest, Flo. Also Shanderick Powell hat genau die gleiche Größe, 1,75. Und Shanderick Powell wiegt 82 Kilo. Was tippst du denn, wie schwer Ashton Genty ist?
95.
98.
Alter Freund, ey.
Und vor allem,
bei 1,75?
Ja. Und ihr habt den ja alle, das klingt ja so, als wäre der Junge fett, ne? Aber ihr habt den ja alle gesehen sicherlich, entweder beim Combine oder auch dann beim Draft. Wenn nicht, googelt bitte mal Ashton Shanty, den neuen Running Back der Raiders. Ey, der Mann besteht einfach nur aus Muskeln und das müsst ihr euch mal reinziehen. Also der wiegt einfach nochmal irgendwie 15 Kilo mehr als Shendrick Powell.
Guck bitte nochmal, was der für eine 40 gelaufen ist, Genty.
Stellt mich aber jemand hier vor. Challenges, aber die Challenge nehme ich doch an.
Entschuldigung.
Warte.
Ich habe mir übrigens jetzt, weil du gerade gesagt hast, weil du gerade über Gewicht und so gesprochen hast, ich habe mir gerade so eine Waage gekauft, so eine Körperanalysewaage.
Ich hoffe, ich habe jetzt kein schlechtes. Wie viel wiegst du, Flo? Jetzt hast du, darfst du, das musst du doch verraten.
Wohlfühlgewicht gerade, 86 ungefähr.
Ja, Respekt.
Ja, ist gut. Die Frage ist, wie viel Körperfettanteil habe ich?
Reine Muskelmasse auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall 100% Muskelmasse, 0% Körperfett, ist klar.
So, ja. Das kann
schreibt uns mal bitte bei Instagram, wie viel Körperfettanteil ihr habt oder wo ihr damit hin wollt. Das interessiert mich wirklich, das interessiert mich. Weil das ist ganz schön, also das ist ganz schön deprimierend, wenn du das einmal siehst.
Ja, aber Flo, jetzt musst du jetzt auch den Hörerinnen und Hörern da draußen erklären, wie man das misst.
Mit der Waage, die ich mir gekauft habe. Ich weiß nicht, wie man das sonst
ja, aber guck mal,
sagt die sagt mir das
fancy
einfach.
Fancy Waage wie du. Ich kann sowas
das ist doch nicht fancy,
sagen.
Die steht doch überall rum. Das kann man bestimmt auch in der Apotheke oder so, kann man das bestimmt messen.
Willst du jetzt ernsthaft, dass die Hörerinnen und Hörer des Bravery Talks in die Apotheke gehen, um sich halt zu lassen?
Schuhe aus, Socken aus, einmal auf die Waage. Ich würde gerne meinen Körperfettanteil wissen. Ja, aber im Fitnessstudio kann man das doch auch, oder?
Also ich auch da bin ich leider nicht in so einem fancy Fitnessstudio leider. In meinem gibt es tatsächlich, bei den Duschen gibt es nur eine normale Waage. Also,
okay.
Aber ja, also von daher, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte mal Flo und dann küren wir den oder diejenige des Bradley Talks mit dem geringsten Körperfettanteil.
Ja!
Ich glaube den Preis für den höchsten Körperfettanteil, den können wir auch machen, oder?
Können wir auch machen.
Es gibt kein Bodyshaming bei uns.
Nee, null. Also...
Ja.
Wo auch immer, ich sag ja, Wohlfühlgewicht. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Darum geht's ja.
Genau, ne? Das stimmt.
So,
und in der Zwischenzeit, ihr seht, wir sind multitaskingfähig, wir können Blödsinn reden und trotzdem noch Recherche betreiben. Konnte ich für Flo den 40-Yard-Dash von Ashton Shanty rausfinden. Der ist nämlich mit seinen 98 Kilo eine 4-4 gelaufen.
Na, ist krass.
Ja, geht.
Ist ganz okay. Also, auf den freue ich mich echt total.
Auf jeden Fall.
Kommende Saison.
Und freue mich auch für die Raiders, weil die waren so mies.
100 Pro.
Dass da jetzt ein bisschen Action ist, ist doch schön.
Action auch bei uns im Brotherly Talk. Wir stellen euch heute die Undrafted Free Agent Klasse vor. Tim, du bist dran.
Ja, ich habe noch einen Cornerback mitgebracht. Einen relativ, wie ich persönlich finde, relativ undersized Cornerback. Der ist nämlich 1,78 groß, wiegt 84 Kilo. Brandon Johnson. Und Brandon Johnson kommt von Oregon, sehr gute Schule, kennt ihr alle, hat davor bei Duke gespielt, bei den Blue Devils, ist auch eine super schnelle 40 Yard gelaufen, nämlich eine 4-4-3, aber daran seht ihr übrigens auch schon mal, der ist halt, obwohl er 15 Kilo leichter ist, langsamer als eben Ashton Shanty, das ist einfach unfassbar, und von daher, also ein trotzdem schneller Cornerback, der ja sicherlich auf jeden Fall auch kämpfen wird, um in den finalen Roster zu kommen. Er hat immerhin aber auch einen Signing-Bonus bekommen, also von daher ist es offensichtlich jemand, der gefragt war, weil sonst hätten die Eagles es nicht gemacht. Wird dementsprechend offensichtlich ganz gut wahrgenommen. Er gilt als bissiger Corner, der eben halt seine fehlende Größe durch viel Kampfgeist wegmacht. Also er hat ist sehr, sehr gut, es wird Flo gefallen. Er ist sehr gut im Tackling, hat tatsächlich die drittmeisten Tackles aller Oregon Defense Backs verzeichnet. Also da ist jemand wirklich, der macht sich auch die Hände schmutzig, gerade auch wenn es gegen Running Backs geht, sodass eben Ashton Shanty nicht an ihm vorbeilaufen kann, sondern vorher getackelt wird. Und von daher, ja, ist es sicherlich ein interessanter Mann. Aber das ist ja ganz oft so, Flo, korrigier mich, wenn du es anders siehst, gerade bei den Defensive Backs, die dann gedraftet werden oder die dann auch vielleicht den Roster schaffen, weil sie eben so athletisch sind, sind das natürlich ganz klar auch welche, die primär erstmal für die Special Teams gedacht sind.
Ist ja legitim, ne? Auch Special Teams, wir reden da oft drüber, spielen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also das muss man einfach mal sagen, wie wichtig Special Teams sind und das, was dort passiert. Wir reden über Turnovers, wir reden über Situationen, die dann eben spielentscheidend sein können. Insofern, wenn man einen Spieler hat, der Potenzial in der jeweiligen Positionsgruppe hat, als Undrafted Free Agent plus großes Potenzial in den Special Teams, also,
gerade als Tackler, ne? Gerade als Tackler in Special Teams.
Hundertprozentig. Hundertprozentig. So, dann habe ich noch einen Wide Receiver. Taylor Moran von Wake Forest wird die Nummer 45 bekommen bei den Eagles. Eine komische Nummer, oder? Als Receiver?
Ja, ich glaube, am Ende, wenn halt sozusagen die Cuts gemacht werden, werden ja unglaublich viele Nummern frei und dann werden sich solche Leute, wenn sie es denn schaffen, nochmal eine neue Nummer zulegen.
Taylor Moran, All-Time Leading Receiver, All-Time Leading bei Wake Forest mit fast 3000 Yards, war 6 Jahre dort, hatte in den vergangenen 4 Saisons immer mindestens 575 Receiving Yards. Dazu ist er auch noch ein richtig guter Punt-Returner, das habe ich letzte Folge schon erzählt, mit 17 Yards im Schnitt. Das ist mal richtig stark letztes Jahr. In seiner Karriere hat er insgesamt 809 Punt-Return-Yards erzielt. Da sind wir wieder bei den guten Special-Teamern. 5.535 Follower bei Insta. Damit ist er, glaube ich, unser Spitzenreiter hier, oder? Noch mal gucken. Aber 5.500,
ja, oder? Du hast nicht, wahrscheinlich 50.000, oder?
Ja, schön wär's, ey. Schön wär's.
Komm, nee, auch das recherchieren wir. Ihr seht, heute ist die große Recherchefolge.
Ich kann das, weiß das doch, ja, wie viel ich habe.
Ja, ich weiß hab jetzt 16, auch.
16.000. So.
Ja, aber das ist stark.
Ja, ist okay.
Das ist schon eine Ansage. Okay. Also damit steckst du den jungen Mann aus Wake Forest ganz schön in die Tasche.
Ja, aber lass sie mal durchstarten und noch ein paar gute Punt-Returns machen. Dann ja, wird's schwierig.
Was passiert, wenn du durchstartest?
Cooper DeJean, hast du diese Interviewreihe gesehen? Interviews mit den Rookies vor der Saison und nach dem Super Bowl-Sieg?
Nur, es wurde mir irgendwie reingespült, aber das habe ich irgendwie unterwegs gesehen. Deswegen konnte ich mir keinen Ton anhören. Ich bin
das ist
einer
ziemlich
der Menschen,
cool,
die es sehr hassen, wenn Leute draußen laut. Also bitte, wenn ihr Brotherly Talk-Hörer seid und laut draußen telefoniert, also auf diesem Lautsprecher oder auf dem Lautsprecher Musik hört, bitte macht es nicht. Es ist echt scheiße. Von daher, nein, habe ich es mir nicht angehört.
Den Brotherly Talk dürft ihr laut hören, überall.
Unbedingt. Den müsst ihr
auch
laut
ICE
hören, damit noch mehr, ja, von uns erfahren.
Macht das auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat Cooper DeJean da auch, ist der zu Wort gekommen, oder also alle Rookies, und die haben dann gesagt, wie viele Follower sie eben vor der Saison hatten und wie viel danach. Und ich glaube, Cooper DeJean ist absolut durch die Decke gegangen, hatte dann irgendwie schon, der hat schon eine Mio mittlerweile.
Weißt du, wie viel er vorher hatte?
Das weiß ich nicht.
Okay.
So, aber der war ja sowieso schon auch aus dem College kommend, ne? Wir haben viel über seine, ja, Basketball-Skills auch gesprochen. Ich glaube, der war schon so ein kleiner.
Ja, das kann gut sein. Also er hat auf jeden Fall jetzt 1 Million Follower.
Kleiner Influencer, ja, ja. Ja, der hat über 1 Million. Ey, da will ich auch noch hin. Das wäre schon cool.
Übrigens
1 Million.
Hat er einen coolen Podcast, ne? Mit Reed Lang.
Jetzt neu, ne?
Die Exciting, ja, ja. Exciting Mikes. und ja, vielleicht laden wir sie mal ein. Mal gucken, ob sie kommen.
Garantiert. Also bin ich mir total sicher. Das ist ein Typ, der 1 Million Follower hat, dass der mal, wenn wir mal anklopfen, dass der dann sagt, ja klar, ey, ja,
Flo, wir sind die deutschen Exciting Whites, also vielleicht kommen sie dann zu uns.
Ist es so?
Ja, seit jetzt.
Okay, gut. Ist notiert. Ist notiert.
Ja, es hat immer so. In Deutschland hat es eine komische Konnotation, ne? Wenn man sich Exciting,
ja,
White nennt.
So.
In den USA, ja, ist das irgendwie etwas unverfänglicher. Von daher, nein, ihr da draußen, der Sendungstitel wird nicht Exciting White sein.
Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ehrlicherweise.
Ja, vielleicht packen wir es in den Subtitle rein, aber auch da müssen wir uns nochmal gründlich Gedanken drüber machen.
Vielleicht Brotherly Push.
Stimmt, ja. Also das kommt auf jeden Fall mindestens in den Subtitle.
Ganz sicher, ganz sicher. Also, wir waren bei Taylor Moran von Wake Forest. Guter Punt-Returner, wie gesagt. 5.535 Follower bei Instagram vor der Saison. Letztes Jahr, das will ich euch noch erzählen, wurde er mit dem Jim Tatum Award ausgezeichnet. Fand ich ganz interessant. Das ist ein Preis, der an den besten Senior der ACC, also der Atlantic Coast Conference, verliehen wird. Der beste Senior, also bester Spieler. Große Ehre, und wir freuen uns, dass er bei den Eagles gelandet ist. Taylor Moran von Wake Forest. Hast du noch jemanden oder sind wir durch?
Nee, wir sind tatsächlich durch. Also ich glaube, wir haben
das
einen ganz guten Überblick,
ja,
gegeben, und wir sind extrem gespannt, wer dann tatsächlich Teil des 53-Mann-Rosters wird.
Sind wir wirklich. Alle 9 UDFAs, also die Undrafted Free Agents der Philadelphia Eagles. Receiver Giles Jackson ist als Tryout-Kandidat nach dem Rookie-Minicamp dazugekommen, habe ich euch eingangs erzählt. Jetzt hast du also so einen aktualisierten 90-Mann-Roster, Tim, vor übrigens 6 OTA-Sessions. Die OTAs, ja, die sogenannten Organized Team Activities, ne? Das sind freiwillige Sessions ohne Kontakt. Die NFL-Teams dürfen maximal 10 OTA-Tage absolvieren. Das wusste ich auch nicht, habe ich irgendwie noch rausrecherchiert. Also maximal 10, die Eagles also mit 6 Tagen insgesamt. Und dann einem Mandatory Minicamp Anfang Juni. Es geht los so langsam.
Ja, also die NFL schläft nie, also irgendwas passiert immer, und das freut uns natürlich. Und jetzt natürlich mit dem Schedule-Release ist schon das nächste große Event, wo wieder fleißig drüber diskutiert wird. Das werden wir sicherlich auch in unserer nächsten Folge machen. Ist cool, also so überbrückt sich die Zeit doch leichter. Und wer vielleicht jetzt noch mal ein bisschen Querwerbung, wer ein bisschen Football in der Zwischenzeit sehen möchte, kann sich gerne mal die European League of Football anschauen. Geht nämlich auch am Wochenende los. Und ich weiß nicht, wie du siehst, Flo, ich finde das immer ganz unterhaltsam für zwischendurch. Ich gehe gerne zur Galaxy hier in Frankfurt.
Ja, ich habe ja höchstens Hamburg hier um die Ecke, wo ich dann mal gucken kann. Ich glaube, die sind auch wieder zurück in ihrem Stadion. Ja, letztes Jahr sehr viel durcheinander getingelt, aufgrund von Auflagen und so, haben dann überall mal gespielt. Übrigens auch in meiner Heimatstadt in Lübeck hat man Hamburg dann mal spielen sehen dürfen. Das ist natürlich ganz schön, aber du willst natürlich irgendwie auch ein Heimstadion haben. Ja, ich glaube, das ist dann recht undankbar, wenn du immer irgendwo hingehen musst. Ich wollte noch eine Frage stellen zum Schedule Release. Weißt du, warum jetzt schon der Season Opener raus ist, wenn der Schedule Release doch eigentlich für den 14. Mai, also für uns jetzt erst übermorgen, geplant ist? Wie kommt das?
Also manchmal werden ja diese besonderen Spieltage ein bisschen vorher schon verkündet, einfach um da halt auch ein bisschen drüber diskutieren zu lassen. Ich würde aber, und so weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, davon ausgehen, ihr habt es vielleicht heute an diesem Montag, ihr werdet es dann wahrscheinlich erst am Dienstag oder ein bisschen später hören, je nachdem wann ihr Zeit habt dafür, werdet ihr es ja schon vielleicht sicher auch gesehen haben. Wurde ja heute geleakt an diesem Montag, was das erste Spiel sein soll. Ne? Also diverse Insider haben dann geschrieben, Eagles gegen Cowboys ist der Season Opener. Das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und ich glaube, dass sie dieser frühe Release, dieses Season Openers, darauf zurückzuführen ist, dass die NFL gesagt hat, okay, shit, jetzt ist die Katze aus dem Sack und jetzt wollen wir natürlich ganz schnell nachliefern, bevor uns hier die komplette Attention weggeht und irgendwelche Insider nur diese Infos da irgendwie raushauen. Also ich würde tippen, dass das damit zusammenhängt, eben durch diesen, ja, durch diese undichte Stelle, durch diesen Leak, dass es vorgezogen wurde.
Bevor wir euch gehen lassen heute, noch das hier. Schaut euch bitte an, wie Jordan Mailata Tennessee Whiskey singt, und zwar vor Chris Stapleton himself. Ey, die Balls musst du erstmal haben, ne? Ich warte ehrlicherweise auf ein Country-Album von Jordan Mailata nach dem Ding. Singst du uns auch was zum Abschied heute, Tim?
Das wollt ihr nicht. Lasst das lieber die machen, die es können. Und da gehört Jordan Mailata sicher dazu. Ich meine, ihr alle wisst es, seit den beiden Weihnachtsalben, die ja die Eagles erfreulicherweise jedes Jahr rausbringen, dass Jordan Mailata eine absolute Engelsstimme hat und das für so einen monströsen Left Tackle. Das ist wirklich beeindruckend und wirklich toll. Und er kann ja auch Gitarre spielen und unglaublich musikalisch und total sympathisch, der Mann. Das ist cool, ich werde nicht singen, aber ich habe noch eine Info für euch, weil Flo und ich haben uns mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was uns total gefreut hat, und das ist total lieb von euch. Es kam immer wieder mal über Insta, über unsere Gmail-Kontaktadresse, kamen immer Anfragen rein, hier Jungs, ihr steckt da ja wirklich viel Arbeit rein, also erstmal vielen Dank dafür, machen wir gerne,
Dankeschön.
In unserer Freizeit, und können wir euch irgendwie unterstützen? Und da haben wir die ganze Zeit gesagt, ja, wussten auch nicht wirklich wie, um ehrlich zu sein, weil da irgendwie zu sagen, naja, keine Ahnung, hier ist jetzt irgendwie ein PayPal-Account, überweist da gerne, wenn ihr möchtet, was sind das, fanden wir irgendwie nicht so seriös. Und jetzt kamen immer wieder mal so Anfragen rein, hey, können wir euch irgendwie da supporten? Da haben wir gedacht so, klar, wäre schon irgendwie total lieb und wir freuen uns ja auch darüber und wir stecken ja auch ein bisschen was rein an Technik, an Equipment. Flo ist hier der fleißige Schneider, der da unfassbare Arbeit reinsteckt hinter den Kulissen. Also Flo, erstmal auch vielen Dank meinerseits dafür.
Sehr, sehr gerne.
Haben uns da mal ein bisschen informiert, was ist irgendwie seriös. Wir wollten nichts machen, was irgendwie Sachen hinter die Paywall irgendwie packt oder so, weil wir sagen, der Brotherly Talk, der ist kostenlos für alle und das soll es auch so bleiben. Und da sind wir auf eine ganz coole Webseite gekommen, die von vielen Podcasts, vor allen Dingen in den USA, verwendet wird. Und die hat einen ganz süßen Namen, wie ich finde. Die heißt buymeacoffee.com. Also auf Deutsch, kauf mir einen Kaffee.com. Buymeacoffee.com findet ihr auch auf unserem Insta-Profil. Wir können es ja auch nochmal irgendwie in den Subtitle von der Folge reinschreiben. Und der heißt buymeacoffee.com/brotherlytalk in einem Wort. Und das haben wir da einfach mal aufgesetzt. Und wenn ihr da draußen irgendwie Lust habt und sagt, hey Flo und Tim, die machen da einen coolen Job, wir wollen ein bisschen Support da lassen, irgendwie fürs Equipment oder für einen Kaffee, den wir auf jeden Fall gebrauchen können nach einem harten Arbeitstag, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber.
Ja, vielen, vielen Dank. Heute sagen wir doppelt Danke. Danke, dass ihr dabei wart und danke für eure Unterstützung. Das war der Brotherly Talk für heute. Macht's gut, bis bald und Go Birds!
Go Birds!